kam es dabei nicht. Im gleichen Monat griffen Skinheads sowohl in Solothurn wie auch in Basel ausländische Leute, die sich zufällig auf der Straße aufhielten, an und schlugen sie zusammen. Am 2. Juli kam es in Chur zum Anschlag mit den bislang schwersten Folgen. 4 tamilische Menschen, 2 Erwachsene und 2 Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren kamen dabei ums Leben. Es war ein Brandanschlag auf eine Unterkunft, die der Toni Molkerei gehört und in der eine tamilische Familie einquartiert war. Im Haus befanden sich 4 Freunde, Freundinnen und Bekannte dieser Familie. 11 davon erlitten beim Sprung aus dem Fenster, mit dem sie ihre Leben retteten, schwere Verletzungen und mussten ins Spital verbracht werden. Anfang August kam es wiederum in Chur zu 2 weiteren Brandanschlägen auf ein Durchgangsheim. Der erste Brand erstickte, der zweite konnte eingedämmt werden. Menschen wurden dabei mehr zufällig, dass der Anschlag so gemacht worden wäre, dass dies ausgeschlossen gewesen wäre. Keine verletzt. Sie konnten sich ins Freie retten. Die Reaktion der Lagerleitung danach: sie installierte eine Videokamera im Aufenthaltsraum, wo sich die geflüchteten Männer, es sind dort ausschließlich Männer, einquartiert, treffen, wo sie über ihre Situation gemeinsam sprechen. Dieser Raum wird jetzt überwacht und nicht etwa die Zugangstür oder die Außenfassade des Lagers. Am 17. September wurde in Richterswil ein Durchgangsheim, ein Raub der Flammen. Bis heute steht nicht fest, ob es sich um Brandstiftung handelt oder nicht. Wie dem auch sei, ein Teil der Bevölkerung versammelte sich auf der Brandstätte und applaudierte und fand es gut, dass sie die Asylsuchenden jetzt los wäre. Am 28. September dann eine Eskalation in Bezug auf die Mittel. Hier wurde zum ersten Mal ein Sprengstoffanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt in Beckenried, Kanton Nidwalden. Ja. Menschen wurden dabei nicht verletzt, aber ihr Haus, das Haus, in dem sie untergebracht waren, wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und auch hier nur der Zufall hat verhindert, dass Menschen diesem Anschlag zum Opfer gefallen sind. Und dann bis zuletzt, letzten Samstag, der letzte Fall, der in den Zeitungen erschien, ihr erinnert euch, in Wald fuhren 4 Wagen mit angeblich Rockern aus St. Gallen und aus der Umgebung von Wald im Zürcher Oberland auf und schlugen zufällig sich am Bahnhof aufhaltende junge Ausländer und Ausländerinnen wahllos zusammen. Auffallend ist an dieser Serie von Anschlägen, die in der Wochenzeitung in der letzten Ausgabe zu Recht als stilles Pogrom bezeichnet wurden, dass die Anschläge dann umso heftiger werden, wenn sich die Flüchtlinge erheben, wenn sie sich organisieren und wenn sie sich wehren. Allerdings werden auch immer wieder einfach zufällige Aggressionen auf ausländische Menschen ausgeführt. Welcher Schluss ergibt sich aus dieser Eskalation? Sollten die Leute vielleicht auf den Knien bleiben? Sollten sie weiter unsichtbar bleiben, da wo sie von den Behörden versteckt werden, meist unter Autobahnen oder neben Müllkippen und so weiter? Ich denke, dass das Gegenteil passieren muss. Sie werden sich weiter wehren, weil sie ohne sich zu wehren gar nicht überleben können. Aber für uns ergibt sich auch daraus eine Notwendigkeit, nämlich ihnen dabei in allem zur Seite zu stehen. Wir haben verantwortlich zu werden, dass sie sich schützen können. Sie haben bereits in der Innerschweiz im Zentrum der Agitation der neofaschistischen Patriotischen Front begonnen, ein Alarmnetz unter sich, unter den geflüchteten Leuten also aufzubauen. Und ich denke, dass sich für uns die Priorität heute ergibt, dass wir uns in dieses Netz integrieren, dass wir Kämpfe, die Flüchtlinge führen, begleiten und unterstützen und mit unserer Präsenz, mit unserer physischen Präsenz einen Schutz für sie organisieren. Ich glaube, das ist das Einzige, was sich daraus entwickeln muss. Auffallend finde ich auch, dass diese Reaktion von Schweizerinnen und Schweizern auf Anschläge bis heute sehr mager ausblieben. Nach dem Sprengstoffanschlag in Beckenried wurde zwar zwei Tage später an einer Demo von Flüchtlingen in Bern auch davon gesprochen, aber es war ja nur ein zufälliges Zusammentreffen von Ursache und Wirkung, also von Anschlag und Demo. Die Demo war viel früher organisiert worden, der Anschlag war einfach zufällig noch zwei Tage vor passiert. Von einer Demo, die organisiert worden wäre, irgendwo in einem Dorf oder in einer Stadt, wo ein Anschlag passiert ist, als Reaktion auf diesen Anschlag, habe ich bis heute nie gehört. Und das finde ich eigentlich einen Wahnsinn. Ich glaube, in Deutschland, wo auch eine ähnlich intensive rassistische Kampagne passiert, reagiert die Linke entscheidend anders. Und da kommt es immer wieder zu sehr großen Demonstrationen nach Anschlägen und nach Angriffen auf geflüchtete Menschen.
Expect democracy, they're laughing in Ja.
So, nach diesem Bericht, den wir vor dieser Musikpause gehört haben, über den sogenannten illegalen Rassismus. Jetzt zum legaleren Teil, zur Abschreckungsstrategie der Behörden, zum Strategiebericht.
Also ich kann dann das anknüpfen, was die Elisabeth eben gesagt hat, der Strategiebericht ist nur von Männern gemacht worden, allerdings von einer Frau in Auftrag gegeben, nämlich von Ex-Bundesrätin Kopp. Und die Strategiegruppe, die setzt sich hauptsächlich aus Leuten vom DFW zusammen, also Arbenz und seine Anhänger. Und man merkt das natürlich auch in dem Strategiebericht. Und es ist auch, das kann ich auch an das, was die Andi eben gesagt hat, anknüpfen, es ist schon ein bisschen eine Vorwegnahme dessen, was im Rahmen der Europa 92 Maßnahmen auf uns zukommen wird, nämlich Abschottung der Grenzen mit allen Möglichkeiten, die es nur gibt, Asylverfahren rigoros begrenzen. Und die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in unserem Land, die findet sich auch im Strategiebericht wieder. Und es gibt eine Frage, die sich wie ein roter Faden durch den ganzen Strategiebericht zieht, nämlich die, wie viele Ausländer und Ausländerinnen als Flüchtlinge oder als qualifizierte Arbeitskräfte verträgt die Schweiz. Und das Ziel des Strategieberichts ist eigentlich, dass man davon ausgeht, dass die Schweiz eine sogenannte stabile Migrationspolitik haben soll. Das heißt, dass nicht mehr Ausländer als jetzt schon in der Schweiz sind, in Zukunft kommen werden. Das heißt, dass jeder Ausländer, der die Schweiz verlässt, durch einen neuen ersetzt werden darf. Da man aber jetzt die Zahl der Flüchtlinge nicht begrenzen kann, man muss ihnen ja mindestens eine vorläufige Aufnahme im Land erlauben, muss man das irgendwie so jonglieren, dass man das irgendwie begrenzen kann. Das heißt, dass man im Grunde versucht, jetzt Asylbewerber, Flüchtlinge gegen Leute mit C-Bewilligung, B-Bewilligung oder A-Bewilligung gegeneinander auszuspielen. Und das könnte unter Umständen verhängnisvoll sein. Und das Zweite, was kommen könnte, wäre, dass man davon ausgeht, dass man sagt, wir brauchen so und so viele Arbeitskräfte gemäß Kontingent. Also werden jetzt so und so viele Asylbewerber ins Land gelassen oder bekommen Asyl, weil man eben die Arbeitskräfte braucht. Das heißt, dass letztendlich der Arbeitsmarkt bestimmt, wie viele Flüchtlinge anerkannt werden oder nicht. Und das Ganze ist unheimlich verhängnisvoll. Und das Zweite, was bei dem Strategiebericht auffällt, ist einfach das, dass man eine unheimliche Panik macht, dass man hingeht, es geht im ersten Satz schon los, die Weltbevölkerung hat in den letzten 35 Jahren die Hälfte zugenommen oder irgendwie so. Und die erste Assoziation, die man beim Lesen bekommt, ist, aha, Flüchtlingsströme, Panik. Und dann geht das weiter, im zweiten Kapitel ist von Luftverschmutzung die Rede. Und immer wieder werden ganz unterschwellige Assoziationen geweckt, ohne direkt angesprochen zu werden, sodass man immer das Gefühl hat, Flüchtlinge sind an allem schuld. An der Weltbevölkerung, an der Luftverschmutzung, an Wohnungsnot, an allem. Und die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist einfach abschotten. Und das also, und die, es gibt vier Maßnahmen, die vorgeschlagen werden. Und das ist praktisch von ganz beschissen, auf gut Deutsch gesagt, mit Notstandsmaßnahmen, Artikel 9 Asylgesetz, bis hin zu einer Vermischung von Asyl- und Ausländerpolitik. Und alle vier Maßnahmen, das ist also wirklich keine Wahl.
Ich möchte da, es fällt mir auf, dass wir zum Beispiel immer, wenn wir von Ausländerinnenpolitik sprechen, nennen wir die verschiedenen Bewilligungsarten A, B, C und was alles noch gibt, völlig kritiklos. Als ob das nicht ein ganz ausgeklügeltes Apartheidsystem wäre, einerseits. Und andererseits, ganz schwerwiegend finde ich, dass durch diese Politik, also die Zusammenlegung so quasi von Arbeitskräften, von gewünschten, marktbedingten Arbeitskräften und Flüchtlingen letztendlich doch zur Abschaffung der Flüchtlinge dient und auch darauf hinzielt, dass es dann eben gar keine Flüchtlinge mehr gibt, sondern nur Arbeitskräfte, Leute, die wir hier beschäftigen können oder eben auch nicht.
Aber es stimmt, die Schweiz hat, glaube ich, eines der restriktiven Ausländergesetze, das überhaupt nur gibt. Und das ist zum Teil wirklich schon so schlimm, dass man wirklich von Apartheid sprechen kann. Dass Leute, die einen C-Ausweis haben, aus Saisonniers, dass sie nicht ihre Familien hier haben dürfen und dass die wirklich ähnlich leben wie in Homelands in Südafrika. Und das ist so, dass das seit Jahren so ist und das ist zum Teil sogar menschenrechtswidrig. Also man könnte in Straßburg vor der Menschenrechtskommission das anklagen, weil das im Grunde vollkommen illegal ist. Und trotzdem, kein Mensch macht den Mund auf und das ist immer das Gleiche. Und seit Jahren ist es so und das wird einfach hingenommen.
Es wird gar nicht nur hingenommen, es wird gar nicht darüber nachgedacht oder gar nicht mehr wahrgenommen.
Gut, dann wären wir zu Ende mit dem ersten Teil. Ich denke, wir sind jetzt ziemlich detailliert informiert worden über die Situation hier in der Schweiz, punkto Flüchtlingspolitik, über die Situation der Flüchtlinge. Gehen wir gleich zum zweiten Teil, zur eigentlichen Antwort auf diese Situation, zur Asylbewegung. Hier soll die Frage gestellt sein, wer ist die Asylbewegung? Vielleicht fängst du, Ueli, mal an mit der Freiplatzaktion.
Also die Zürcher Freiplatzaktion wurde vor circa 4 Jahren gegründet, anlässlich einer CFD-Tagung, und hatte ursprünglich zum Ziel, jeder Flüchtlingsperson einen freien Platz zu offerieren, einen freien Platz bei einer Schweizer Familie oder einer Ausländerfamilie mit C- oder B-Bewilligung, wenn ich wieder von Bewilligungen sprechen darf. Nun, das war ein Plan, der von wenigen, also geplant wurde, konnte aber nicht realisiert werden. Und über die Zeit hat sich die Arbeit der Zürcher Freiplatzaktion geändert. Wir haben uns mehr und mehr auf Rechtsbegleitung konzentriert. Das heißt, Flüchtlingspersonen vom Eintritt bei der Grenze durch das ganze Asylverfahren, wenn möglich bis zum Gewinnen des Asyls, zu begleiten. Das heißt, wir arbeiten mit Vollmachten, wir lassen uns Vollmachten ausstellen, gehen mit an die Befragungen, intervenieren, machen Eingaben, gehen auch zum DFW, wenn es zu einer Zweitbefragung kommt, schreiben Beschwerden und weiter.
Gut, so viel zur Freiplatzaktion. Ich wiederhole vielleicht nochmal. Es geht jetzt in diesem Teil darum, die Opposition darzustellen, was überhaupt läuft hier in der Schweiz, oder besser gesagt hier im Gebiet um Zürich. Es gibt viel mehr Organisationen, die in der Flüchtlingspolitik oppositionell aktiv sind. Vielleicht erzählst du, Martin, etwas über die Geschichte des Asylkomitees Zürich.
Entstanden ist das Asylkomitee Zürich, denke ich, aus einer Initiative anlässlich des Hungerstreiks der Chileninnen in Seebach, wo sich verschiedene ausländischen Organisationen und Schweizer und Schweizerinnen zu einem Unterstützungsforum getroffen haben und versucht haben, diesen Hungerstreik weiterzutragen. Die Geschichte dieses Hungerstreiks bewirkte dann auch die ersten Auseinandersetzungen innerhalb des Komitees, inwieweit man sich auf verschiedene Initiativen, sei es jetzt parlamentarisch oder von kirchlichen Kreisen, die nicht das Hierbleiben als vorderstes Ziel hatten, sondern, sagen wir, unter den Bedingungen der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen agierten und eine Drittlandlösung schlussendlich so mal akzeptierten. Was innerhalb des Asylkomitees selber auch schon zur Auseinandersetzung führten und Teile davon nicht mehr sich an dieser Politik beteiligen wollten.
Ich möchte lieber etwas Musik als weiter.
Ja, ihr auch, oder was?
Mhm. looking everywhere. Hard times in the city, in a hard town by the sea. Ain't nowhere to run to, there ain't nothing here for free. Hooker on the corner, waiting for a train.
Ja, nach diesem Unterbruch mache ich mal jetzt wieder weiter.